Dieser Podcast wird präsentiert von Zedan und Bremsen Bremse, den Spezialisten in der Insektenabwehr. Mehr Ruhe, weniger Gezappel.
Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo und freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Dr. Doreen Werner. Frau Dr. Werner, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Frau Dr. Werner, Sie sind Entomologin, also Insektenforscherin, und zwar am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Und während Fliegen und Mücken für viele von uns in den Sommermonaten vor allem eins sind, lästig und nervig, haben Sie sich in der Forschung voll und ganz den Insekten verschrieben. Was finden Sie so faszinierend an ihnen? Also was sehen Sie in den kleinen Krabblern, was wir vielleicht nicht sehen?
Ja, es ist schon recht ungewöhnlich, sich mit Insekten zu beschäftigen, weil viele ja negativ belastet sind. Auf der anderen Seite sind Fliegen und Mücken, mit denen ich mich beschäftige, noch negativer belastet und werden eher von den meisten Leuten mit rümpfender Nase betrachtet. Aber wer schon mal ein Insekt unter einem Binokular gesehen hat, der kann die ganzen feinen Strukturen sehen, die schon sehr faszinierend wirken können. Also die Merkmale, also die Flügel, die Körperanhänge, die so ein Insekt hat, also von den Mundwerkzeugen, die Antennen, die Beinchen, das ist ja alles genauso vorhanden bei einer 1 Millimeter großen Mücke wie bei einer, sagen wir, 1 Zentimeter großen Fliege oder auch bei einem 3 Zentimeter großen Käfer. Und das alles halt vergleichend zu sehen, kann schon sehr faszinierend sein.
Wie sind Sie zu den Insekten gekommen? Ist das eine Faszination schon von Kindesbeinen an oder wie kommt man zu Insekten?
Tatsächlich wusste ich schon als sehr kleines Mädchen, dass ich mich gerne mit Insekten beschäftigen würde. Mein Großvater war Förster, der hat mich öfter mit auf die Pirsch genommen. Und da musste man natürlich den Mund halten. Und was blieb es da Besseres zu tun, als sich mit den kleinen Krabblern auf der Erde zu beschäftigen? Und so habe ich mich halt sehr frühzeitig schon mit Käfern, Ameisen oder anderem Getier beschäftigt. Letztendlich ist es dem Zufall geschuldet, dass ich mich heute mit Fliegen und Mücken beschäftige. Das ist letztendlich durchs Studium gekommen. Ich hatte die Möglichkeit oder das Geschenk, durch jede Insektengruppe wirklich mit Zeit und Ruhe durchzugehen und letztendlich meinem Interesse zu folgen. Und ich habe dann halt mich für die Mücken entschieden. Und die erste Liebe bleibt die stärkste, sagt man. Ich habe mit den Kriebelmücken angefangen. Und ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland, der positiv über die Mücken denkt. Aber ich liebe sie wirklich aus tiefstem Herzen.
Jetzt haben Sie gerade meine nächste Frage schon vorweggenommen. Sie hat nämlich auch Ihre Diplomarbeit über die Kriebelmückenforschung geschrieben. Und da klingeln bei uns Reitern natürlich die Alarmglocken bei diesem Wort. Denn die Stiche der Kriebelmücken können eben neben den Stichen anderer Arten das Sommerekzem bei unseren Pferden auslösen. Jetzt nochmal zurück auf die Forschungssicht. Was macht die Kriebelmücken denn aus Ihrer Sicht so spannend oder so faszinierend?
Also Kriebelmücken sind in meinen Augen wirklich die faszinierendste Mückenfamilie, die wir weltweit haben. Sie haben so viele Eigenschaften, positive Eigenschaften, die wir auch noch gar nicht verstehen, die noch gar nicht erforscht sind. Zum Beispiel produzieren die Larven, die ausschließlich im Fließgewässer vorkommen, einen Seidenfaden, der dem ähnlich ist der Seidenspinner. Die Seidenspinner werden ja sehr stark in der Seidenproduktion genutzt. Und da wissen alle, dass das tolle Tiere sind. Aber Kriebelmücken können das auch. Und zwar brauchen die ihren Seidenfaden, um einen Platzwechsel vollziehen zu können. Also von einem Punkt des Fließgewässers zu dem anderen, wenn sich zum Beispiel die Fließgeschwindigkeit oder Fließrichtung ändert. Und zum anderen sind sie sehr anpassungsfähig. Sie können als Gewässergüteindikator benutzt werden für das Fließgewässer. Also wir können anhand der Vorkommen der Arten ablesen, handelt es sich um einen reinen Bergbach mit sauberem Wasser oder ist es schon ein organisch belastetes Gewässer? Auf der anderen Seite können sie natürlich auch einen Massenschlupf zeigen, der von uns völlig unverstanden ist. Also wenn die Larven sich verpuppen, dann gibt es eine Art Ruhestadium, in dem die Umwandlung des Insekts von der Larve, also Puppe, zum flugfähigen Insekt stattfindet. Und das umfasst einige Tage. Und in dieser Zeit sind die Puppen unbeweglich, aber sie können trotzdem auf steigende oder fallende Wasserstände reagieren, indem sie ihre Entwicklung beschleunigen oder verlangsamen, was dann letztendlich zu einem Massenschlupf führen kann und dann zu einem Massenauftreten von diesen Mücken. Aber das ist nur in ganz wenigen Regionen in Deutschland a saisonal der Fall, also auch nicht in jedem Jahr. Aber letztendlich jeder, der schon einmal einen Biss einer Kriebemücke hatte, weil sie gehören zu den Poolsaugern, der weiß, wie schmerzhaft es ist. Aber auch sie sind ja nur darauf aus, ja, ihre Art zu erhalten und optimal an eine Blutmahlzeit zu kommen. Und diese Blutmahlzeit wird von den Weibchen benötigt, um die Eier reifen lassen zu können.
Jetzt habe ich gerade noch ein paar Punkte, wo ich direkt einhaken kann. Das heißt, eigentlich wäre es ein gutes Zeichen, wenn man Kriebelmücken hat, weil dann ist es ein Zeichen dafür, dass man ein gesundes Gewässer in der Nähe hat. Könnte man das so zusammenfassen?
So einfach ist es leider nicht. Es gibt schon Arten, die sehr stark auf die Verschmutzung auch angepasst sind. Und leider lässt sich beobachten, dass gerade in Flachlandregionen oder im urbanen Bereich ein, zwei Kriebelmückenarten sehr dominant sind, die dann auch typische Anzeiger sind für diese organische Belastung.
Mhm. Also man kann nicht automatisch dann sagen, dass alle Gewässer rings um den Stall oder ähnliches dann einfach gesund sind, sondern auch die passen sich an uns Menschen und die Umweltverschmutzung und den Klimawandel an.
Ja, und viel schneller als Wirbeltiere das zum Beispiel können, weil viele Arten ja mehrere Generationen im Jahr haben. Und da kommt es natürlich auch zur natürlichen Auslese, dass die Tiere, die am besten angepasst sind, dann natürlich auch wieder fortpflanzungsbereit sind und oder breiter sind. Und so können wir an Insekten viel schneller sehen, dass Umweltschwankungen greifen und dass es da Veränderungen gibt.
Mhm. Jetzt hatten Sie gerade noch das Wort Poolsauger erwähnt. Würden Sie das noch einmal kurz erklären, was man darunter versteht?
Ich schweife mal aus auf die Stechmücken, die ja jeder kennt. Die sind ja so ungefähr 1 Zentimeter groß, jedem bekannt durch den lieblichen Summton, dieses Bzzz, was sie nachts im Schlafzimmer sehr gerne wahrnehmen.
Ja, das ist sehr lieblich.
Ja. Und diese Mücken, also die Stechmücken, sind Kapillarsauger. Das heißt, sie bohren ihre Mundwerkzeuge bis zur Vene durch und ziehen dann ähnlich einer Spritze die Blutmahlzeit nach oben hoch. Das machen Gnitzen, die auch blutsaugende Mücken, und Kriebelmücken sind nicht. Das sind die sogenannten Poolsauger. Das heißt, die laufen erst sehr schüchtern auf der Haut umher und suchen sich dann eine geeignete Einstichstelle. Sagen wir, wo die Haut ziemlich dünnhäutig ist und wo die Venenführung ideal ist. Das nehmen die durch ihre Taster wahr. Und dort reißen sie mit ihren Mundwerkzeugen eine Art Grube oder einen Krater durch das Unterhautbindegewebe bis zur Vene. Das hört sich alles ziemlich dramatisch an, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist letztendlich auch nur ein kleiner Biss, der dort gesetzt wird. Aber in diesem Krater bildet sich ein Blutstropfen. Und aus diesem Blutstropfen leckt dann die Mücke ungefähr 1 bis 2 Minuten ihre Blutmahlzeit auf. Also es ist ein ganz anderer Mechanismus, Blut mal aufzunehmen, wie das beispielsweise der Stechmücken.
Also sprich, die Stechmücken sind da eher so die Chirurgen, wie sie da vorgehen, und die Gnitzen und die Kriebelmücken nehmen eher das große Fass.
Genau. Vielleicht kennen viele Leute das oder auch Leute, die Haustiere haben, Pferde beispielsweise. Wenn man Bremsen hat, bei denen ist es noch mal schlimmer. Das ist das gleiche Vorgehen, wie Kriebelmücken es auch machen. Womit wir große Probleme haben, ist der Proteincocktail, den die Kriebelmücke in die Wunde injiziert. Dieser Proteincocktail wird von jedem Blutsauger in die Wunde hineingegeben. Und zwar dient dieser Blutcocktail dazu, unsere Nervenendigungen zu lähmen beziehungsweise die Blutgerinnung herabzusetzen, damit sie halt die Chance haben, die Blutmahlzeit entsprechend der Zeit, die sie brauchen, diese 1 oder 2 Minuten, auflecken zu können. Ansonsten würde dieser natürliche Mechanismus der Blutgerinnung greifen und dann würde diese Verklumpung direkt in den Mundwerkzeugen des Insekts umgesetzt werden und dann hätte das Insekt nichts davon, weil es die Blutmahlzeit nicht in den Verdauungstrakt bringen könnte. Daher dieser Proteincocktail, und unser Immunsystem reagiert auf diesen Proteincocktail. Und dadurch fallen halt diese Reaktionen stärker oder weniger stark aus.
Jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen, der Cocktail, der da reingespritzt wird, da frage ich mich natürlich auch sofort, was wird denn da noch mit reingespritzt an Krankheitserregern, Bakterien, was können die denn da alles noch mit übertragen?
Also normalerweise ist es wirklich dieser Proteincocktail, der sich aus verschiedenen Substanzen zusammensetzt und zum Teil auch tatsächlich aus Forschungssicht noch gar nicht so gut untersucht ist. Weil Sie müssen sich vorstellen, wir haben zum Beispiel 52 Stechmückenarten in Deutschland, 54 Kriebemückenarten und weit über 300 Gnitzenarten. Und jede einzelne blutsaugende Mücke hat einen unterschiedlichen Proteincocktail. Und es sind ja nur ganz kleine Mengen, die da abgegeben werden. Und man weiß überhaupt nicht, wie die Art Zusammensetzung dieses Proteincocktails entsprechend der Mücke ist, die ihn initiiert. Aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Mit diesem Cocktail können Krankheitserreger übertragen werden. Per se sind Mücken erstmal erregerfrei. Aber sie können mit jeder Blutmahlzeit, die sie an einem Wirt aufnehmen, natürlich auch Krankheitserreger aufnehmen. Das kann jeder Blutsauger. Ob dieser entsprechende Blutsauger dann auch, wir nennen ihn dann Vektor, wenn er zur Übertragung der Krankheitserreger befähigt ist, also als Vektor fungieren kann, das hängt entsprechend der Art ab. Ich nenne mal ein Beispiel. Zum Beispiel, wir wissen alle, dass Anopheles-Mücken die Malaria-Erreger übertragen. Und so können aber Anopheles-Mücken nicht unbedingt andere Krankheitserreger wie Dengue- oder Chikungunya-Erreger übertragen. Dafür sind dann wieder andere Mücken, wie zum Beispiel die Gelbfiebermücke oder die Tigermücke, prädestiniert. Oder um bei unseren einheimischen Mücken zu bleiben, haben wir die verschiedenen Arten des Culex-Pipiens-Komplexes, also unserer gemeinen Hausmücke. Und die wiederum können andere zirkulierende Viren übertragen, die für uns vielleicht gar nicht so wichtig sind oder nicht so relevant sind, weil wir daran nicht so stark erkranken, aber unter anderem halt auch ins Gespräch kommen, weil sie in der Lage sind, das Westmir-Virus zu übertragen.
Da gab es ja auch, beziehungsweise gibt es ja mittlerweile immer mehr Fälle. Gerade im Bereich von Pferden wurde jetzt erst die Impfempfehlung angepasst, beziehungsweise das Gebiet ausgeweitet, wo Pferde geimpft werden sollten. Hat sich da in den letzten Jahren was getan? Sind da mehr Erreger aufgetreten? Stichwort Klimawandel, die sich hier jetzt auch ausbreiten?
Ja, ursächlich für jegliche Faunveränderung sind immer die zunehmende Globalisierung bzw. das sich ändernde Klima. Und da gibt es zwei Komponenten, auf die man hinweisen müsste. Ich fange mal vielleicht mit der zunehmenden Globalisierung an. Das ist zum einen, dass wir selbst als Menschen natürlich innerhalb kürzester Zeit von einem Punkt der Erde zum anderen reisen können oder unsere Waren halt auch verbracht werden. Und wir können natürlich auf der einen Seite die Krankheitserreger mitbringen und auf der anderen Seite auch die Vektoren, also diese Blutsauger, die als blinde Passagiere mitreisen können, egal über welche Wege wir jetzt nachdenken würden. Und zum anderen, da kommt der Klimawandel jetzt wieder mit ins Spiel. Durch die sich verändernden Klimabedingungen haben diese Pathogene beziehungsweise auch die Vektoren, also die Blutsauger, die Chance, sich hier viel besser anzusiedeln. Und nicht nur die Ansiedlung für nicht einheimische Arten wird begünstigt, sondern was da viel wichtiger ist, ist, dass die Temperaturdurchschnittszeit bei erhöhten Temperaturen sich verlängert. Und dadurch können Pathogene, die auch einen Entwicklungszyklus im Insekt durchmachen müssen und eine entsprechende Temperatur brauchen, hier in Deutschland auch viel besser zur Entwicklung kommen. Und das Westnil-Virus ist dafür wahrscheinlich ein sehr gutes Beispiel, weil wir wissen, dass über die Zugvögel, die das Virus seit vielen Jahren natürlich auch schon über Deutschland hinwegtragen, sie bis 2018 gar keine Chance hatten, sich in Deutschland zu replizieren, also zu vervielfältigen in der Mücke. Selbst wenn die Mücke die Vögel gestochen hat, weil die Temperatur einfach nicht ausreichte. Aber unsere Durchschnittstemperatur im Sommer, also in den Tagen des Juli, August, ist entsprechend verändert und ermöglicht jetzt diesen Viren eine Replikation, also Vervielfältigung in der Mücke und damit halt auch für die Mücke die Weitergabe dieser Viren. Und dadurch haben wir diese Nachweise in Deutschland.
Das wissen wir alle, ne? Gerade die letzten Jahre, abgesehen vom 2024, dass er sehr nass war und gefühlt auch etwas kühler. Aber wir lesen ja überall, dass die Durchschnittstemperatur steigt. Und gerade davor hatten wir ja auch sehr, sehr heiße Dürrejahre. Da kann man sich das sehr vorstellen. Aber es stimmt natürlich, ne? Seit 2018 traten, glaube ich, hier da tatsächlich die ersten Fälle auf. Und von Jahr zu Jahr hört man nur, dass die zunehmen.
Leider. Ja, die Nachweisfälle, also die Infektionsfälle bei Pferd, Vogel und leider auch bei Menschen sind zunehmend. Und natürlich breitet sich auch das Virus immer weiter aus. Wenn es auch jetzt nicht rasant über ein, zwei Jahre über ganz Deutschland geht, beobachten wir doch, dass es sich wirklich über viele Bundesländer jetzt schon ausgebreitet hat.
Das heißt, können wir dann hier auch womöglich in den nächsten 10, 20 Jahren irgendwann mal mit tropischen Krankheiten rechnen, die wir hier bislang gar nicht haben? Wäre das möglich?
Da muss ich wieder die Schublade der invasiven Mücken aufziehen. Vielleicht hat der ein oder andere schon mitbekommen, dass sehr viel über die asiatische Tigermücke berichtet wird. Die asiatische Tigermücke gehört zu einer Gruppe von Stechmücken, die einen besonderen, ja sagen wir, Entwicklungszyklus haben. Sie legen ihre Eier in trockene Bereiche und können dadurch weltweit relativ einfach auf die Reise gehen, weil sie mit den Substanzen, an denen die Eier festgeklebt sind, halt auf die Reise gehen. Und sie können sich relativ gut etablieren. Und wir sind bis vor einigen Jahren, also bis zu 2013, 2014, noch davon ausgegangen, dass diese Tigermücke, die eine wärmeliebende Art ist, sich in den Temperaturen, die wir hier in Deutschland vorzeigen, gar nicht halten kann über die Wintermonate hinweg. Aber auch diese Mücke ist sehr anpassungsfähig und es zeigt sich, dass sie gar keine Probleme hat, über die hiesigen Temperaturen im Winter zu kommen. Und dann kommt natürlich noch begünstigend dazu, dass unsere Winter immer milder werden. Und diese Mücke, wenn man jetzt nur diese Gruppe, also das ist die Gattung Aedes, nimmt, dann gibt es ein Ranking. Und in diesem Ranking steht die Gelbfiebermücke ganz oben. Das ist also Aedes aegypti, die weit über 30 verschiedene Krankheitserreger übertragen kann. Aber gleich an zweiter Stelle steht die asiatische Tigermücke Aedes albopictus. Und sie kann weit über 20 Krankheitserreger übertragen. Wie ich schon gesagt habe, Mücken sind per se nicht mit dem Erreger infiziert, aber nun kann man sich gedanklich ganz schnell in ein Szenario reinversetzen. Dort, wo sich die Mücke infiziert hat, braucht es eigentlich nur einen infizierten Reiserückkehrer, der in der viremischen Phase ist. Und wenn dieser von der Mücke gestochen wird, dann hat die Mücke gar keine Probleme, diesen Erreger aufzunehmen. Und diese Mücke ist kompetent dafür, diesen Erreger in sich vervielfältigen zu lassen. Und dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass die Mücke diesen Erreger auch weitergibt, weil Mücken mehrfach Blut saugen. Und letztendlich kann ich gar keine Entwarnung geben für Deutschland, auch wenn ich gar kein Panikmacher-Gen in mir trage. Aber letztendlich besteht diese Gefahr. Und ich würde sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir vielleicht hier in Deutschland die ersten Dengue- oder Chikungunya-Fälle haben. Und letztendlich ist es keine hohe Wahrscheinlichkeit, aber ich möchte auch nicht in meiner Familie derjenige sein, der vielleicht einen Todesfall aufgrund dieser Krankheiten zu beklagen hat.
Ja, das möchte vermutlich keiner haben. Ein anderer Aspekt im Zuge vom Klimawandel liest man ja auch immer mehr, dass die Artenvielfalt bei Insekten abgenommen hat. Ich meine, man muss sich dann nur mal vorstellen, was man früher auf den Autoscheiben kleben hatte, wenn man irgendwo mal 100 Kilometer auf der Autobahn gefahren ist. Und was da heute klebt, nämlich sehr, sehr wenig. Ist das denn auch bei Mücken, bei Stechmücken der Fall? Haben wir ja auch weniger Arten oder kriegen wir eben solche Tiere wie die asiatische Tigermücke und Co. Kriegen wir da quasi einen Nachschub?
Also die invasiven Arten füllen erstmal nur eine Lücke, die sie sowieso im Ökosystem finden würden. Also sie gehen zwar schon unter bestimmten Bedingungen in Konkurrenz, aber sie vertreiben nach unserem Wissensstand keine einheimischen Mücken. Wenn wir davon ausgehen, dass die Stechmücken nur eine von 28 Mückenfamilien sind, die wir in Deutschland haben. Das heißt nur ein ganz kleiner Teil. Und wir gleichzeitig betrachten, dass Mücken sehr anpassungsfähig sind und, wie ich schon gesagt habe, mehrfach Blut saugen, also auch mehrfach Eier ablegen können. Und jedes Stechmückenweibchen bei einer Eiablage ungefähr 250 bis 300 Eier ablegt und vielleicht 5 bis 6 Mal zur Eiablage kommt, dann kann man bei 5, 6, 7, 8 Generationen, je nachdem wie die Witterungsbedingungen sind, sich schon selbst ausrechnen, wie viel Millionen, Milliarden Nachkommen so ein Stechmückenweibchen produzieren kann. Aber natürlich sind auch Stechmücken oder Mücken in ihrer Gesamtheit sehr stark davon betroffen, weil ihnen die Entwicklungshabitate fehlen. Haben wir weniger Regen, finden sie natürlich keine Brutstätten, in denen sie ihre Eier ablegen können. Und dann haben wir auch weniger Mücken. Aber es sind nicht nur die Stechmücken, es sind die Gesamtheit der ganzen Mücken oder Fliegen oder überhaupt aller Insekten, die unter die sich verändernden Umstände oder Bedingungen leiden. Und es ist zunehmend zum Beispiel auch zu verzeichnen, dass Singvögel gar kein Futter mehr ab Juli oder August finden, weil eben gar keine Nahrungsgrundlage mehr da ist. Und ohne Mücken würde es wirklich kein Leben bei so vielen Wirbeltieren geben, dass wir damit nicht nur einem Rückgang der Insektenwelt rechnen müssen, sondern auch einem massiven Rückgang von Wirbeltieren, also Amphibien, Reptilien, Vögeln und zum Teil auch Säugern, die in ihrer Nahrungsgrundlage auf Insekten zurückgreifen.
Das ist ein ganz gutes Stichwort. Wenn man an das Wort Mücke denkt oder in dem Fall sogar Stechmücke, denkt man natürlich automatisch eben an die negativen Aspekte, die Tierchen mit sich bringen. Aber wie sehr spielen sie denn auch eine Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen, bei Zersetzung, Reinigung von Gewässern, also generell für ein funktionierendes Ökosystem, jetzt mal abseits von der Nahrung für Amphibien, Reptilien, Vögel, was Sie ja gerade schon gesagt hatten. Wie groß ist da die Rolle? Wofür sind diese Mücken wichtig?
Ja, da sprechen Sie ein Thema an, was von den meisten wirklich negiert wird. Gerade weil Fliegen und Mücken für uns so negativ besetzt sind, sind auch Forschungsausrichtungen gar nicht auf Fliegen und Mücken ausgerichtet. Aber zum Beispiel ist es so, dass Fliegen und Mücken den gleichen Anteil stellen wie Hummeln und Bienen in der Bestäubung. Aber es ist nicht untersucht. Es ist einfach immer nicht der Fokus, weil eben Fliegen und Mücken nicht so eine prominente Gruppe oder Art in sich beherbergen wie die Honigbiene, die für uns ja zum Beispiel den Honig produziert. Aber Fliegen und Mücken sind definitiv ein ganz wichtiger Bestandteil in dieser Ökosystemleistung Bestäubung. Aber sie sind auch ganz wichtig als Filtrierer, zum Beispiel im Fließgewässer, im Gewässersystem generell, weil sie Detritus umsetzen, also anorganische in organische Substanz und auch organische Substanz abbauen. Und auch im Erdbereich, wenn man andere Mückenfamilien wieder dazu nimmt, zersetzen sie auch Materialien, also organische Substanz, und bauen diese ab. Und wenn ich dann noch weitergehe und wie gesagt nochmal an die Nahrungskette erinnere, dann sind sie absolut nicht wegdenkbar. Nur ein weiteres Beispiel noch, Kriebelmücken, mit denen wir ja angefangen haben, die wirklich von allen so verteufelt werden, stellen in den meisten Fließgewässern in den Monaten März und April 80 bis sogar 90% der Fischnahrung. Und ohne diese Kriebelmückenlarven hätten wir gar keine Nahrungsgrundlage für Fische und damit auch gar keinen Nachweis von Fischen.
Zu den Kribbelmücken wollte ich jetzt tatsächlich nochmal zurückspringen, deswegen ist schön, dass Sie das jetzt auch nochmal ansprechen. Da hatten Sie es ja gerade schon gesagt, die sind vor allem in den Fließgewässern zu finden. Anders gefragt, wo finden wir sie denn nicht? Also sprich, wie können wir es schaffen, dass unsere Pferde denen aus dem Weg gehen?
Tatsächlich würde ich 1, 2 Sätze gerne mal zu den Bruthabitaten sagen. Also wenn Pferde an einem Fließgewässer stehen, können wir immer davon ausgehen, dass Kriebelmücken sie belästigen. Es kommt auf die Arten drauf an, je nachdem, ob die Art in die Ohren kriecht oder am Unterbauch oder an den Innenschenkeln der Beine sticht. Sie sind immer unangenehm. Diesen Proteincocktail, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, der führt dazu, dass eine Einblutung ins Unterhautbindegewebe nach sich zieht, also diese Einblutung führt zu dieser Reaktion. Und darunter leiden die Pferde natürlich. Also es kommt zu diesem Sommerekzem. Allerdings ist eher für das Sommerekzem die Gnitze verantwortlich und die Kriebelmücke wirklich mit diesen starken Einblutungen in der Hinterlassenschaft. Also man kann davon ausgehen, dass immer, wenn ein Fließgewässer in der Nähe ist, Kriebelmücken anfliegen. Allerdings gibt es Arten, da haben wir die Zahlen, weil wir das so gut untersuchen konnten, dass manche Arten bis zu 50 Kilometern aktiv fliegen. Und dann gibt es noch die Diskussion.
50 Kilometer.
50 Kilometer. Und dann gibt es natürlich noch bei den kleineren blutsaugenden Mücken wie Gnitzen und Kriebelmücken die Diskussion, inwieweit sie passiv durch Wind in den höheren Luftschichten verbreitet werden können. Und da gehen wir von mehreren hundert Kilometern aus.
Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn man eine Koppel hat, die fern von jedem Bach oder Fließgewässer oder Tümpel oder Ähnliches ist, sondern man kann sie trotzdem abbekommen.
Genau. Also auch mit Repellenzien ist es ziemlich schwierig, den Kriebelmücken sozusagen zu Leibe zu rücken. Was gut hilft, sind wirklich Abdeckungen im Bereich der Ohren oder auch des Bauches, also so eine Schutzdecken, um wirklich Pferde vor diesem Anflug zu schützen. Aber Kriebelmücken haben auch die unangenehme Eigenschaft, dass sie unter diese Decken krabbeln und dort dann ihre Blutmahlzeit durch die Stichsetzung oder Bisssetzung aufnehmen. Aber noch viel unangenehmer sind Gnitzen. Und Gnitzen entwickeln sich in allen aquatischen und semi-aquatischen Bereichen. Das heißt also feuchten Trittstellen. Und das sind natürlich besonders Bereiche, wenn unsere Tiere, also Pferde oder auch Rinder, an Wasser trinken gehen und dort diesen Bereich zertreten und dann das Wasser immer wieder überschwappt, dann kommen dort verstärkt Gnitzen zur Entwicklung. Und auch vor denen kann man sich nicht wirklich schützen, weil in jedem Pferdeapfel, in jedem Kuhfladen und vor allen Dingen in den Mistansammlungen ideale Bruthabitate für Gnitzen vorgehalten werden. Also unsere Gnitzen kommen hauptsächlich aus diesen Bruthabitaten.
Das heißt, man hat sie quasi direkt auf dem Hof, weil ein Stall ohne Mist und ohne Pferdehaufen, dann gibt es ja de facto nichts. Das heißt, da brüten die dann und haben dann ihre Eier dran.
Genau. Und blutsaugende Mücken, also egal, ob das jetzt Stechmücken, Kriebelmücken oder Gnitzen sind, fliegen auf das von uns produzierte CO2, also unsere Ausatmenluft, genauso wie Pferde das auch produzieren. Und das ist die stärkste Anlockwirkung. Natürlich kommen dann auch noch olfaktorische, also Geruchskomponenten dazu. Das bedeutet jetzt nicht, um das am Beispiel des Menschen mal zu erklären, wer in unserer Nase unangenehm duftet, ist attraktiv für Stechmücken und Co., sondern das sind nur ganz feine Nuancen, Ketone, Phenole, Alkohole, die Mücken wahrnehmen und dann in Kombination mit unserer Ausatmenluft ein Gemisch entsteht, was für die Mücken unwiderstehlich ist und dieser Anflug natürlich kaum zu verhindern ist, weil sie eben, also die Weibchen, die Blutmahlzeit brauchen, also das Protein aus diesem Blut, um ihre eigenen Eier reifen lassen zu können. Und letztendlich ist es nur der genetische Druck der Arterhaltung, der die Tiere antreibt, diese Blutmahlzeit zu nehmen.
Gibt es denn die Möglichkeit, Kriebelmücken und Gnitzen irgendwie durch geschicktes Weidemanagement aus dem Weg zu gehen? Stichwort, wann fliegen die oder kommen die nicht in geschlossene Räume? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, den aus dem Weg zu gehen?
Ja, tatsächlich ist es so. Also in den Schadgebieten, wo Kriebelmücken wirklich massivst auftreten, wissen die Landwirte, die Weidetiere vorhalten, dass sie ihre Pferde, ihre Kühe, Schafe, Ziegen nicht vor Mitte Mai auf die Weide bringen, weil der Anflug Ende April, Anfang Mai am stärksten ist. Natürlich kann man durch ein geschicktes Management, Mistmanagement schon dafür sorgen, dass die Brutstätten der Gnitzen relativ weit verbracht werden. Also wenn man zum Beispiel seine Mistplatte stetig leert und auf den Feldern verhäckselt und verbringt. Aber auf der anderen Seite nimmt man dann auch wieder zum Beispiel Schwebfliegen, die ja unbestritten so wichtig sind für Bestäubungsvorgänge, auch das Bruthabitat. Und das ist immer ein Balanceakt, also immer ein Tanz auf Messers Schneide, wen man begünstigt und wen man versucht zu eliminieren.
Bei Kriebelmücken hatte ich gelesen, dass die nicht in geschlossenen Räumen saugen sollen. Stimmt das?
Das ist richtig. Kriebelmücken, und auch da weiß man noch nicht, warum das so ist, können sich in geschlossenen Räumen nicht orientieren und fliegen dann sofort zur Lichtquelle, meistens zum Tor oder zum Fenster, wenn eine Stallung ein Fenster hat. Dann kann man, wenn Pferde zum Beispiel in den Stall getrieben werden, dann lassen die Kriebelmücken sofort von dem Tier ab und fliegen dann in Richtung des Lichts. Und viele Pferdebesitzer können dann am Fensterbrett sehen, ob wirklich ein Kriebelmückenbefall vorgelegen hat. Aber Kriebelmücken gehen nicht freiwillig in geschlossene Räume. Also wenn man die Pferde im Stall lässt, würden die Kriebelmücken nicht aktiv in den Stall einfliegen, um dort ihre Blutmahlzeit zu suchen. Aber Gnitzen würden das machen. Die entwickeln sich zum Teil auch im Stall.
Schade, dass man ja da nicht quasi beide, um bei dem Bild zu bleiben, beide mit einer Klappe schlagen kann. Aber leider zumindest nicht. Mal die Kriebelmücken. Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, die werden durch CO2 und auf olfaktorische Weise angezogen. Kann man das mit bestimmten Repellenzien, Duftstoffen irgendwie überdecken oder ist da die Chance, wie Sie vorher gesagt haben, eher gering?
Da würde ich auch wieder gerne beim Beispiel Mensch bleiben. Vielleicht zwei Gedanken dazu. Wir wissen nicht, welchen prozentualen Anteil wir an CO2 ausstoßen. Der kann auch variieren, je nachdem, welcher körperlichen Aktivität wir unterliegen. Also wenn wir Sport treiben, stoßen wir mehr Kohlendioxid aus, als wenn wir in Ruhe sind. Von daher ist es für uns völlig irrelevant, ob wir 73% oder 84% CO2 ausstoßen. Die Mücke registriert es aber. Und die Mücke nimmt, wie schon gesagt, zusätzlich auch noch den Geruch unserer Haut wahr. Jetzt können wir unsere Ausatmung gern nicht abstellen, aber wir können für uns selbst mal ein Experiment machen. Wenn wir zur nächsten Grillparty gehen und vielleicht zu der Kategorie Mensch gehören, der sehr stark von Stechmücken angeflogen wird oder vielleicht auch von Kriebelmücken und Gnitzen, dann kann man sich vorher duschen und waschen mit Seife. Jetzt mögen vielleicht mag vielleicht der ein oder andere denken, wieso, das mache ich doch. Aber wir waschen uns gewöhnlich mit Duschöl oder Duschgel und übertünchen unseren eigenen Körpergeruch und verdummen eigentlich unsere Nase. Wir waschen uns nicht mehr sauber. Wir waschen unseren eigentlichen Säure-pH-Mantel nicht mehr runter und erzeugen für uns die Idee, dass wir uns sauber gewaschen haben. Wenn wir uns aber mit Seife waschen, dann waschen wir wirklich jeglichen, ich nenne es mal Stinkstank, runter. Und diese Komponente fällt dann wirklich weg, auch für die Orientierung der Mücken. Und die haben dann nur noch diesen CO2-Anteil. Und dann kann jeder für sich selbst ausprobieren, ob er doch eher zum Duschmodus greifen sollte vor diesen Aktivitäten in der Natur oder ob er generell wenig angeflogen wird. Und je nachdem, ob man nun zu einer Gruppe gehört, die stark oder wenig angeflogen wird, richtet sich dann auch die Benutzung der Repellenzien. So schwören zum Beispiel manche Leute auf das Essen von Knoblauch oder dem Einreiben von Zitronen- oder Lavendelöl. Und für die reicht es dann auch völlig aus. Aber wenn ich zu einer Gruppe Mensch gehöre, die wirklich verstärkt von Mücken angeflogen wird, was ich ja nicht beeinflussen kann, dann muss ich schon zu dem einen oder anderen stärkeren Repellentium greifen oder mich wirklich in geschlossenen Räumen aufhalten und vielleicht an Tagen des starken Anflugs eher die Vermeidungsstrategie fahre und nicht in der Natur spazieren gehe.
Aber wie wirken denn dann Repellentien, wenn Sie gerade sagen, ne, man kann es nicht so wirklich verhindern, ob man angeflogen wird oder nicht, ob man quasi attraktiv für die Stechmücken riecht. Wie wirken denn die Repellenzien? Übertünchen die den Geruch, den CO2-Gehalt werden sie ja nicht beeinflussen können?
Den CO2-Gehalt können sie nicht beeinflussen, aber sie haben halt diese unglaubliche Geruchswirkung auf die Insekten, die eher abschreckend wirken. Und deshalb sind Repellenzien auch nur für eine gewisse Zeit wirksam, weil natürlich dieser Geruch auch verfliegt. Der verbleibt ja nicht in unserer Kleidung oder auf unseren Haaren, je nachdem, wo wir es auftragen. Und dann sind wir nach einer gewissen Zeitspanne, je nachdem, wie intensiv die Auftragung war, auch wieder attraktiv für die Stechmücken. Und wir müssen mit dem Repellenzium immer wieder nachjustieren.
Gibt es da Erfahrungswerte, was so quasi die Minimal- und die Maximalzeit ist von solchen Repellenzien oder hängt es einfach von den verwendeten Stoffen ab?
Das hängt von den verwendeten Stoffen ab, dann auch die Dosierung natürlich. Und je nachdem, wie stark die Attraktivität des jeweiligen Menschen oder Tieres ist, für das Repellentium verwendet wurde.
Und ob ich mich vorher mit Seife gewaschen habe oder nicht.
Ja, das ist so ein kleiner Aspekt, der dazu kommt. Viele, und das sehen wir ja bei den Tieren auch, also viele verwenden ja schon auch diese Umhänge. Und auch beim Menschen ist es natürlich so, dass geschlossene Kleidung schon vor Stichen jeglicher Mücken schützt. Also Kriebelmücken haben schon auch die Tendenz, in die Ärmel oder in die Hosenbeine reinzukriechen. Aber wenn man die Strümpfe meinetwegen auch über die Hosenbeine zieht, ist man da auch auf der sicheren Seite. Ist auch für Zecken gar nicht so schlecht.
Definitiv, ja. Sie ist vielleicht nicht unbedingt immer der modischste Aspekt, aber wenn man da nicht gestochen wird, ja, kann man darüber hinwegsehen. Eine Frage hätte ich noch. Manchmal ist es ja so, dass man den Eindruck hat, das Mittel, das im letzten Jahr geholfen hat, als zur Insektenabwehr, funktioniert im nächsten Jahr überhaupt nicht. Ist es so ein persönlicher Eindruck, der auf die falsche Fährte führt, oder ist es wirklich so, dass das vorkommen kann, und liegt das dann daran, dass man einfach andere Mückenarten hat und die neue Art sagt, ach, mit dem Mittel kann es mich nicht schrecken? Oder ist es, wie gesagt, ein komplett falscher persönlicher Eindruck?
Da zur Beantwortung dieser Frage spielen wieder so viele Aspekte eine Rolle. Aber ich versuche es mal vielleicht auf ein, zwei Punkte runterzubrechen. Wir haben nicht jedes Jahr die gleichen Witterungsbedingungen. Das heißt, wir haben auch nicht in jedem Jahr die gleiche Artzusammensetzung an blutsaugenden Mücken, die uns belästigen. Von daher kann es natürlich sein, dass uns in dem einen Jahr eine Art anfliegt, auf die Repellentien gut wirken, und im nächsten Jahr eher Arten fliegen, Überflutungsmücken beispielsweise, auf die diese Repellentien nicht so gut geeicht sind. Dann kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, dass unser Gehirn darauf trainiert ist, unangenehme Dinge zu vergessen. Das heißt, über den Winter, über die Wintermonate, vergessen wir, wie unangenehm Stiche sind oder wie schlecht oder gut vielleicht auch Repellentien gewirkt haben. Und wenn dann ein Phänomen wieder auftritt, sind wir eigentlich immer dazu geneigt, dass wir sagen, es ist alles viel schlimmer und furchtbarer als im letzten Jahr oder beim letzten Kinderkriegen, oder also auch Wehen wären schlimmer in unserem Gedächtnis. Und so ist es mit den Stechmücken oder Mückenstichen generell auch, dass wir in unserem Gehirn denken, es ist alles viel schlimmer als im letzten Jahr und alles wirkt nicht so gut und ich bin so stark belästigt oder fühle mich unwohl in dieser Situation, dass wir das in diesem Moment so abspeichern, aber nicht wirklich diesen realen Vergleich haben.
Da würde ich jetzt noch mal einmal einhaken, wenn Sie sagen, man hat unterschiedliche Arten, die sich quasi Jahr für Jahr neu zusammensetzen. Sie leiten ja auch eine Arbeitsgruppe zu Stechmücken und haben ein deutschlandweites Stechmücken-Monitoring initiiert, den sogenannten Mückenatlas, wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Was verrät der denn, beziehungsweise wo wollen Sie damit mit der Forschung hin? Gibt es da Hinweise, wie sich die Arten neu zusammensetzen oder wie vielleicht die Arten, wir hatten es aber auch mit der Artenvielfalt, der Artensterben, dementsprechend abnehmen? Oder was ist so das Ziel, das da dahinter steckt?
Das primäre Ziel war erstmal zu erfassen, wann, wo, welche Stechmücken in Deutschland vorkommen. Da hatten wir sozusagen eine graue Landkarte. Wir wussten überhaupt nicht, unter welchen Bedingungen welche Stechmückenarten in welchen Regionen existent sind. Und so haben wir 2011 mit einem klassischen Stechmückenmonitoring angefangen, das fallenbasiert war. Das heißt, was mit Lockstoff, also CO2, Kohlendioxid gearbeitet hat, und mit einer Nachahmung unseres Schweißgeruches. Nun können Sie sich aber vorstellen, wir haben damals mit 128 Fallen gearbeitet, deutschlandweit. Dass 128 Fallen von Husum bis Berchtesgaden eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Wir haben aber in diesem Jahr die ersten Tigermücken nachweisen können in Baden-Württemberg und haben das auch publiziert. Und es ist sehr stark durch die Medien gegangen, sodass wir eine sehr starke Bürgerresonanz hatten und die sehr viel nachgefragt haben oder uns auch angerufen haben und gesagt haben, wir haben auch Tigermücken im Garten oder im Wohnzimmer, wie auch immer. Und wenn wir dann gefragt haben, haben Sie die noch oder können Sie uns die zur Verfügung stellen, dann war das meistens nicht der Fall. Wir haben allerdings einheimische Arten, die auch eine typische Schwarz-Weiß-Färbung oder sogar Beinringelung aufweisen. Und um wirklich eine sichere Artdiagnose geben zu können, kommt zum Beispiel die Tigermücke in der entsprechenden Region vor, ist es notwendig, dieses gesamte Material morphologisch anzuschauen. Das heißt, jede Mücke muss halt von einem Experten betrachtet werden. Auch wenn im Internet vielleicht diese Bildchen so schön groß und eindeutig erscheinen. Und aufgrund dieser wirklichen Euphorie oder Interessensbekundung, die uns entgegengeschlagen wurde, haben wir dann dieses Projekt Mückenatlas initiiert. Es läuft seit 2012 und natürlich sind viel mehr wertvolle Datensätze im Laufe der Zeit entstanden. Das ist ein also nicht begrenztes Projekt, das ist halt immer noch offen, die uns mittlerweile halt auch schon die Vergleiche in den Jahresscheiben beziehungsweise zu den klimatischen Bedingungen erlauben. Und das macht es letztendlich sehr wertvoll, weil mit zunehmender Temperatur, mit abnehmenden Niederschlägen verändern sich natürlich auch die abiotischen Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Stechmücken oder von allen anderen Mücken auch. Und wir können letztendlich viele verschiedene Forschungsfragen viel detaillierter verfolgen, weil die Leute, die mitmachen, die also aus unterschiedlichen Motivationsgründen an diesem Projekt partizipieren, uns einen unglaublichen Fundus an Daten liefern und zur Verfügung stellen, weil sie viel näher an dem Problem dran sind als unsere Fallen. Also angenommen, es regnet in der Region XY unglaublich und 10 Kilometer weiter kommt gar kein Niederschlag runter, dann nützt mir die Falle, die ich vielleicht in dieser trockenen Region gestellt habe, gar nichts, weil nur in der Region, wo die Niederschläge runtergegangen sind, einige Tage später sich vielleicht eine Stechmücken-Episode zeigt und wir davon vielleicht gar keine Kenntnis bekommen. Oder auch zum Beispiel Tigermücken sehr flugträge sind und nur wenige hundert Meter im Aktionsradius fliegen, sobald sie sich etabliert haben und wir gar keine Kenntnis bekommen und gar keine Bekämpfungsszenarien einleiten können. Darum ist es für uns, so schräg es sich auch anhört, so wertvoll, jede einzelne Stechmücke, auch wenn es vielleicht keine Stechmücke in dem Moment sein sollte, weil der Einsender sie vielleicht nicht als Stechmücke erkennt, trotzdem zu unseren Händen geschickt wird, weil wir mit diesen Daten ganz gezielt arbeiten. Und der Vorteil ist noch, jeder Einsender bekommt von uns eine persönliche Rückantwort, A, um welche Stechmücke es sich handelt, die er eingeschickt hat, oder Stechmücken, wenn mehrere eingeschickt werden, und was er gegebenenfalls in seinem persönlichen Umfeld gegen das Auftreten dieser Mücken machen kann. Letztendlich hilft es nicht nur uns, unsere Forschung zu verbessern, sondern jeder selbst kann für sich selbst Gesundheitsfürsorge tragen und es fängt im Kleinen und mit der Aufklärung an.
Jetzt muss ich mal ganz praktisch fragen, wie fängt man denn eine Stechmücke? Weil wenn sie bei mir auf dem Arm ist und ich schlag zu, dann hätte ich jetzt spontan gesagt, kann man nicht mehr ganz so viel von dieser Mücke erkennen. Wie fange ich diese Tiere?
Tatsächlich ist das Raufhauen suboptimal, weil ich muss unterm Binokular noch die feinen Strukturen erkennen, die für die Artdifferenzierung herangezogen werden, um sagen zu können, handelt es sich um eine Hausmücke, um eine Tigermücke, um eine Überschwemmungsmücke, was auch immer, um dann halt auch entsprechend Empfehlungs- oder Handlungshinweise aussprechen zu können. Idealerweise nimmt man ein Gläschen und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob die Mücke im Wohnzimmer an der Decke sitzt oder beim Grillen anfliegt. Man stülpt dieses Gläschen über die Mücke. Kinder haben da sehr viel Spaß dran. Grillgruppen haben da schon am Abend sehr viel Spaß mit gehabt, wenn zum Beispiel jeder eine Mücke eingesammelt hat. Das kann man also sehr, sehr nett auch als Freundespiel umsetzen. Wichtig ist, dass die im Glas gefangene Mücke dann über Nacht ins Gefrierfach geht. Das dient dem Abtöten der Mücke. Und dann kann man diese Mücke am nächsten Morgen in ein kleineres Schächtelchen oder Döschen umschütten und zusammen mit dem Einsendeformular, das kann man runterladen auf unserer Internetseite vom Mückenatlas, zusammen einschicken. Wir müssen wissen natürlich, wo kommt A, die Mücke her, und B, wie sind die Kontaktdaten des Einsenders aufgrund dieser Rückmeldung, die wir geben? Und wenn bei uns wenig funktioniert, aber eins funktioniert richtig gut, das ist der Datenschutz. Wir dürfen die Daten nur benutzen, wenn wir die Einverständniserklärung des Einsenders haben. Also die drei Sachen gehören zusammen. Und eins ist sicher, die Daten liegen nur bei uns und werden auch wirklich nur für die Mückenforschung verwendet und werden nicht weitergegeben. Dann kommt die Mücke zu uns. Wie gesagt, die Mücken gehen alle in ihrer Gesamtheit durch meine Hände. Ich habe einige Mitarbeiter, die dann die Kommunikation mit dem Einsender übernehmen und natürlich auch die Sicherung der Mücken, weil wir bauen parallel eine Mückensammlung auf, ähnlich einer musealen Sammlung, die dann auch in Jahrzehnten noch zur Verfügung steht. Und auch da sind die Einsender natürlich vermerkt. Und parallel, der Mückenatlas ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, dem Friedrich-Löffler-Institut. Es gibt immer wieder Mücken, die, wie gesagt, auch zerschlagen oder nicht identifizierbar zu uns kommen. Und es gibt auch sogenannte Schwesternarten, die wir nicht eindeutig identifizieren können. Und diese Mücken werden dann zur DNA-Analyse an das Bundesforschungsinstitut gegeben. Und die Kollegen dort bauen parallel eine DNA-Sammlung auf, um uns diese Bestimmung von Mücken, auch wenn wir fragliche Fälle haben, halt extrem zu erleichtern. Es ist zwar noch ein Kostenfaktor, dadurch schieben wir nicht alles durch die genetische Analyse, aber das, also beide Teilprojekte sind sehr wertvoll und führen dann letztendlich dazu, dass alle Datensätze in einer deutschlandweiten Datenbank gesichert werden, die seit 2012 existiert oder seit 2011 letztendlich mit den Fallendaten auch. Und mit diesen Daten arbeiten Wissenschaftler, Politiker, wissenschaftliche Entscheidungsträger, um zum Beispiel auch Bekämpfungsszenarien besser umsetzen zu können.
Was verrät denn der Mückenatlas? Wenn wir den jetzt seit 2011, 2012 haben, gibt es da Gebiete, wo man, sag ich mal, sicher gehen kann, dass man da gestochen wird? Oder ist das tatsächlich abhängig von Trockenheit und Niederschlag? Wechseln die Gebiete jedes Jahr?
Die Gebiete unterliegen einer ständigen Veränderung, weil das wirklich witterungsabhängig ist. Aber der Internetauftritt vom Mückenatlas soll perspektivisch auch verändert werden. Also aktuell kann man nur Karten sehen, die Einsendungen abbilden. Wir haben einige Verbreitungskarten hinterlegt, wie zum Beispiel von der asiatischen Tigermücke, der japanischen Buschmücke oder auch von einheimischen Arten. Aber perspektivisch soll es so sein, dass der gesamte wissenschaftliche Bereich auch für die Bevölkerung freigeschaltet werden soll und man auch sehen kann, wo sind erhöhte Stechmückenaufkommen oder wo gibt es eher beruhigte Bereiche, in die man getrost zum Campen fahren kann.
Jetzt hatten Sie es ja vorher schon von dem Grillabend, wo man dann die Mücken fängt. Wie sieht es denn bei Ihnen aus, wenn Sie abends beim Grillen sind mit Freunden oder in der Abenddämmerung spazieren gehen? Nerven Sie die Mücken dann auch ab und zu oder finden Sie sie dann immer noch faszinierend?
Das ist wirklich ein interessanter Aspekt, weil wir ganz oft sagen, wir fühlen uns geplagt. Es gibt in Deutschland keine Definition für eine Plage von blutsaugenden Mücken. Wissenschaftler haben sich jetzt darauf geeinigt, dass man sagt, dass bei 20 Anflügen pro Minute eine Plage existiert. Da kommen wir unter Normalbedingungen nie hin. Allerdings treten solche Szenarien nach Hochwasserzuständen auf und dann haben wir wirklich Mückenplagen. Aber selbst wenn wir beide jetzt zu einem Grillabend gehen würden, ist schon die Definition, fühle ich mich belästigt, geplagt, ist es noch im auszuhaltenden Bereich, individuell sehr unterschiedlich. Meinetwegen liegt meine Reizschwelle bei 2 Mücken und Ihre vielleicht bei 10 oder 20. Das kann man so nicht pauschal sagen. Ich gehöre glücklicherweise zu der Kategorie Mensch, die vielleicht normal von Mücken frequentiert werden. Aber natürlich ist es auch so, dass ich mich nicht freiwillig als Blutopfer hergebe. Aber ich muss wirklich ehrlicherweise sagen, bevor ich zuhaue, schaue ich natürlich, welche Art mich da gerade sticht.
Also Sie schauen zuerst nach und sagen, oh, das bist jetzt du, und dann hauen Sie drauf.
Genau so.
Nutzen Sie denn auch Repellenzien oder sagen Sie, nee, wenn ich schon quasi umschwirrt werde, dann sollen Sie kommen und dann will ich gucken, wie Sie reagieren?
Tatsächlich brauche ich keine Repellenzien. Ich weiß aber auch, wenn ich mich in der Natur bewege, dort, wo viele Mücken im Anflug sich befinden könnten, dass ich dann geschlossene Kleidung trage und gegebenenfalls halt auch ein Basecap oder eine Mütze aufsetze, um mich einfach vor diesen Anflügen zu schützen.
Also diese 20 Anflüge pro Minute hatte ich tatsächlich schon mal, ich weiß nicht mehr, wo es war. Es war auf jeden Fall im Urlaub und wir wollten eigentlich nur einen kleinen Spaziergang machen. Ich habe noch nie so viele Stechmücken an mir gehabt. Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hinschlagen sollte.
Ja, das ist oft der Fall in Aubereichen, wenn es zu Überflutungsszenarien kommt. Und die Mücken, also die sogenannten Überschwemmungsmücken, dann dort, also das können Uferbereiche sein von Flachlandflüssen, das können Sümpfe, Moore oder auch sogar schwankende Wasserbereiche entlang von Seeufern sein, die diese Bruthabitate vorhalten. Und dann kann es natürlich zu dieser Massenentwicklung kommen und dann hilft wirklich nur eins, Vermeidungsstrategie und raus aus der Region.
Definitiv, so habe ich das damals auch gemacht. Frau Dr. Werner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es unheimlich spannend. Ich habe viele Sachen über Fliegen, Mücken und Co. gelernt, die ich vorher noch nicht wusste und die Sie jetzt vielleicht auch in einem anderen Licht erscheinen lassen. Vielleicht auch in einem positiven, wenn ich nicht gerade gestochen werde. Ganz vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch und vielleicht hat ja der ein oder andere Zuhörer Lust, doch für uns eine oder mehrere Mücken einzuschicken, weil wirklich jede Mücke zählt und jede Mücke hilft uns, in unserem Gesundheitsdenken weiterzukommen und natürlich uns auch in dieser Gesundheitsvorsorge und Fürsorge.
Ich verlinke das gerne bei uns in den Shownotes, den Mückenatlas und vielleicht haben Sie dann dieses Jahr ein paar neue Forschungsobjekte.
Ja, vielen lieben Dank und Ihnen einen schönen Tag.
Und wenn ihr mehr zu Fliegensprays oder Insekten im Speziellen und oder Gesundheits- und Haltungsthemen im Allgemeinen wissen wollt, dann schaut in unsere Shownotes, in unser aktuelles Heft auf unserer Website oder hört in unsere Podcasts natürlich rein. Ich sag für heute erst einmal Tschüss.
Und allen einen mückenfreien Tag.
Genau.
Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.